Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von True Wealth, dem Online-Vermögensverwalter, der Transparenz neu definiert.
NZZ Akzent. Michael, du nimmst uns heute mit nach Ghana und wir starten mitten in einer Zeremonie.
Genau, wir sind in einem kleinen Raum, in einem Dorf. Da sitzen 6 Touristen auf Plastikstühlen. Der Raum ist mit einem roten Teppich ausgekleidet. Es ist heiß. Und ganz vorne am Ende des Raumes steht eine Art Thron und Leute in traditionellen Gewändern. Es hat einen Trommler und in der Mitte des Raums ein Mann mit einem Hut, mit Fellstücken und einem Speer, der erklärt, der König werde nun kommen und die Touristen taufen, denn das hier, das ist eine sogenannte Naming Ceremony.
Okay, und wie läuft das genau ab?
Ja, da sitzt dann in der Mitte des Raums der König und einer nach dem anderen kommt ein Tourist nach vorne, setzt sich dem König gegenüber und der König hält dem Touristen in einem Plastikbecher so eine Flüssigkeit an die Lippen und lässt ihn nippen, wobei dann der Tourist sagen muss, was er jetzt getrunken hat. Er sagt dann Wasser, 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 das 3-mal und dann Alkohol, 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 3-mal. Und dann wird diese Person getauft, sie kriegt ihren afrikanischen Namen, zum Beispiel Afia Tsimafo. Das sagt dann der König, das ist dein afrikanischer Name, willkommen zu Hause.
Geboren und aufgewachsen in den USA und auf der Suche nach den Wurzeln. Afroamerikaner kommen als Touristen nach Ghana und viele wollen bleiben. Was sie dort zu finden hoffen, erzählt Reporter Michael Schilliger. Ich bin Nadine Landert. Michael, du hast diese Zeremonie begleitet. Was hat das mit dem denn genau auf sich? Also ist das symbolisch oder eine Touristenattraktion oder wirklich von Bedeutung?
Ja, für mich als weißen europäischen Mann, der dabei wohnt, ist das etwas merkwürdig zu beobachten. Das sieht einfach wie eine Touristenattraktion aus. Man merkt aber, wenn man dabei ist, dass es diesen, das sind afroamerikanische Touristen, dass es denen durchaus sehr wichtig ist, dass das für sie eine Bedeutung hat. Sie sind da sehr emotional. Das ist für sie nicht einfach nur ein weiterer Programmpunkt auf einer Vergnügungsreise.
Sondern?
Sie haben das Gefühl, dieser Name steht ihnen zu. Das geht darum, dass sie in einem ersten Schritt zurückfinden zu Wurzeln, die ihnen vor Jahrhunderten teilweise entrissen worden sind, weil sie nicht mehr wissen, aus welchem Land ihre Vorfahren ursprünglich stammen, die Vorfahren, die als Sklaven in die USA gebracht worden sind. Und diese Zeremonie ist eine erste Suche nach Antworten.
Und wieso jetzt gerade Ghana? Ist das Zufall?
Nein, ganz und gar nicht. Ghana ist schon länger ein Ort, an den afroamerikanische Touristen zurückkehren, um diese Wurzeln wiederzufinden. Das liegt daran, dass an der ghanaischen Küste sogenannte Sklavenforts, also Burgen, an der Küste liegen, von wo aus die ersten Sklavenschiffe nach Amerika abgelegt haben, von wo die Sklaven eigentlich aus dem Hinterland, aus dem afrikanischen Hinterland auf die Schiffe verladen worden sind. Also Ghana steht etwas für diesen Ort, dieses Motherland. Und 2019 hat das Ghanas Präsident genutzt, das war das 400-Jahre-Jubiläum der ersten Sklaven in der neuen Welt, hat das genutzt und hat das Year of Return verkündet. Also er hat gesagt, Afroamerikaner, kommt zurück nach Afrika, wir brauchen euch, wir heißen euch willkommen, anders als die USA, in der ihr vielleicht Rassismus fürchten müsst. Wir sind eigentlich eure Vorfahren, kommt zurück.
So this is the foundation. One of the projects they're trying to put on me, and I'm trying to avoid it, even though it's much needed. This is the community bathroom. This is where the people take their showers, wash.
Zuerst haben wir Rashad McCrory getroffen. Das ist ein großer Mann mit großen Augen, der immer etwas traurig dreinblickt. McCrory ist so eine Art das Gesicht der afroamerikanischen Auswanderer-Community geworden in Ghana. Er ist ursprünglich in Harlem aufgewachsen, war dort ein Partyorganisator, aber auch eine Art Reiseführer. Er hat mit einer Tourorganisation so Reisen nach Ägypten, Kenia, auch Ghana durchgeführt, wo er afroamerikanische Touristengruppen auf den afrikanischen Kontinent zurückbegleitet hat.
It was mostly my father. And my father instilled my confidence. My father instilled my blessings to Africa.
McCrory ist auch so eine Figur, die durchaus schon etwas diese Identitätssuche in sich angelegt hatte. Er wurde von seinem Vater, er sagt, dazu erzogen, zurück nach Afrika zu gehen. Was er damit meint, ist, sein Vater war selbst sehr interessiert an dieser afrikanischen Herkunftsgeschichte, hat ihm viel darüber erzählt. In seinem Kinderzimmer, da hingen an der Wand Plakate, aber nicht von Basketballstars, sondern von afrikanischen Königen, schwarzen Königen. Und dieser Wunsch, diese Wurzeln etwas zu erkunden, sei immer schon da gewesen.
Das heißt, er kannte Ghana auch schon von seinen Reisen dahin.
Genau, er kannte Ghana schon, ist dann aber eigentlich relativ zufällig dort gelandet, muss man sagen. Also er hat irgendwie nach einer Scheidung Zeit in Ghana verbracht und dann kam Covid und McCrory steckte fest. Und was macht man da? Er hat sich dann überlegt, was mache ich jetzt hier? Er hat sich mit sich selbst beschäftigt, sagt er. Er hat eben auch von diesen Naming Ceremonies gewusst. Die waren aber noch recht klein und er sagt, er habe da das Potenzial erkannt, wie man mehr Geld damit machen könnte.
Okay.
Sowohl auch für die Dorfbewohner als auch natürlich für ihn.
Und das hat geklappt?
Das hat geklappt. Er führt heute etwa 100 Touristen pro Woche zu diesen Naming Ceremonies in diesem einen Dorf. Und das Dorf hat ihn dafür zum Chief of Tourism ernannt.
Part of my job as chief of tourism is actually giving free and good consultation. Yeah. So, you know, it was just one day he was just really frustrated.
Das klingt jetzt eigentlich nach einer Erfolgsgeschichte und diese Frage nach der Identität, der Herkunft, um die es vielleicht anfänglich noch ging, die ist gar nicht mehr präsent.
Ja, das klingt nach einer Businessgeschichte. Das ist es in einem gewissen Sinn auch. Rashad McCrory sagt zwar, und das ist ihm wichtig, er sei kein Opportunist, das ist nicht einfach ein Businessman. Allerdings sind diese Taufzeremonien ein gutes Geschäft, also ein Geschäft mit dieser Identitätsfrage eigentlich. Und McCrory hat das groß gemacht und sich aber, das muss man ihm vielleicht zugute halten, gleichzeitig schon auch mit dieser Identitätsfrage natürlich beschäftigt. Also er beschreibt es einmal auch eigentlich als sehr typische Erfahrung für Afroamerikaner, die nach Ghana kommen. Man landet, verlässt den Flughafen und erkennt, ah, alle sind schwarz, alles ist schwarz hier. Endlich bin ich in einer schwarzen Mehrheitsgesellschaft. Ich falle nicht mehr aufgrund meiner Hautfarbe.
Kein Rassismus unter den
Kein
Kunden.
Rassismus, diese systematische Diskriminierung fällt weg. Das glauben sie zumindest im ersten Moment. Und McCrory sagt dann, wir werden hier durchaus anders wahrgenommen, wir fallen auf. Sie sagen auch, ihr seid eigentlich Weiße in einem schwarzen Körper.
They see you as white man. They see me as white man in black skin. You know, non-African.
Yeah. Und was McCrory dann betont und was ihn dann eigentlich so dazu geführt hat, dass er dieses Geschäft auch stärker gemacht hat, du erkennst dann, sagt er, wenn diese systematische eigentlich Diskriminierung in den USA wegfällt, dass du dich jetzt mit dir selbst beschäftigen musst. Wer bist du denn jetzt, wo das weg ist? Was dich vielleicht vorher auch mitdefiniert hat, ob du das jetzt gewollt hast oder nicht.
Maybe you may not have to deal with the systematic oppression of racism and injustice, but now you got to deal with the you stuff.
Yeah.
I had to deal with the me stuff.
Und Er sagt dann auch, diese Suche nach einer neuen Identität, das ist auch nicht einfach. Er sagt, Kumbaya ist das nicht.
It's not an easy game. It's not an easy game.
Wir sind gleich zurück.
Sie wünschen sich Komfort und Sicherheit einer Schweizer Vermögensverwaltung, aber mit tiefen Kosten und voll transparent? Probieren Sie es digital auf truewealth.ch mit Truewealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter.
Also Kumbaya sei das alles nicht, hat die Rashad McCrory gesagt. Und er bezieht sich hier also auf die Suche nach der Identität.
Nicht nur. Viele Afroamerikaner kommen mit falschen Vorstellungen, sagt er. Sie glauben, alle in Ghana fänden es einfach super, dass diese Afroamerikaner jetzt kommen und ihnen helfen. Und tatsächlich ist es aber so, wer kommt, braucht auch Land. Und das führt in der Realität dann doch oft auch zu Problemen.
Wie hat sich das bei dir gezeigt auf der Reise?
Eines der prominentesten Beispiele für diesen Konflikt ist das Pan-African Village. Das ist ein Projekt in der Nähe eines dieser Sklavenforts an der Küste in einem Dorf namens Asebu, ein Projekt der Rückkehrergemeinschaft. Das trägt den Namen Pan-African Village, weil es eine Art diese panafrikanische Idee verfolgt, also diese Überzeugung, dass sich die Afrikaner aller Länder, aller afrikanischen Länder zusammenschließen sollten für eine starke Gemeinschaft und dass dazu auch die Afroamerikaner gehören.
Ein Zusammenfinden.
Ja, sie nennen das auch, die Afroamerikaner, die das gestartet haben, nennen es auch ein Healing-Projekt. Mhm. Also ein Projekt, wo die Wunden der Sklaverei geheilt werden sollten, zusammen mit den Afrikanern vor Ort.
I don't know if you want to tell him about the project first, kind of.
No, go ahead, speak to him.
Ja, wir haben Steve Coakley Jr. getroffen. Das ist einer der ersten, der sich in diesem Pan-African Village niedergelassen hat.
I don't have a brother or sister here. I don't have no relatives. So when I moved to Ghana, nobody knew me. I didn't know Kwame till he got here.
Und was hat ihn denn persönlich nach Ghana gebracht?
In einem gewissen Maß auch die Identitätssuche, wobei das bei ihm vor allem so eine Art Sinnfrage war. Also Coakley Jr. führte eigentlich ein easy Leben, sagt er. Er besaß einige Autos, hatte einen guten Job in der Stadtverwaltung von Chicago. Aber er fühlte sich unerfüllt. Er wusste nicht so recht, was er eigentlich zur Gesellschaft beitrage. Und das ist vielleicht auch ein Gedanke, der seine Familie ihm eingepflanzt hat, die in der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung, sage jetzt mal auf der radikaleren Seite, sehr aktiv war. Auch sein Vater war da sehr prominent. Mhm. Und Coakley Jr. fühlte sich anfangs 30 sinnlos. Und er fragte einen Freund seines Vaters, was er tun solle. Und er sagte ihm, flieg ins Motherland, geh ins Motherland, geh nach Ghana.
Okay.
Und er kaufte sich ein Flugticket ohne Retourflug. Und flog dorthin.
Das heißt, er ist heute noch dort. Was hat er gemacht?
Er gründete etwas, das er das Projekt nennt. Da sagt er, er habe sich vom Silicon Valley inspirieren lassen. Das ist eine Art Black Think Tank, ein Ort, an dem, so sagt er es, schwarze Menschen zusammen Ideen entwickeln sollen. Mhm. Es ist ein Raum in diesem Pan-African Village, der sieht etwas aus wie eine Art Internet-Café. Es ist nicht ganz klar, was dort alles entsteht, aber es ist ein Ort, an dem Leute zusammenkommen sollen zumindest. Und er will etwas erschaffen, das seine Leute ermächtigt, ihre Kultur voranzubringen.
Trying to create that space to spread that vision. And so this think tank, and it became my passion. It was like, instead of building my house first, let me build a project. Because of this thing has never been done.
Das ist auch so ein bisschen Form von Aktivismus eigentlich.
Ja, er ist durchaus sehr aktivistisch. Also nur schon die Art und Weise, wie er seine Ankunft beschreibt, hat ja auch irgendetwas Transformatives, Aktivistisches. Er sagt, dass er zwar kein Country Boy sei, aber als er dahergekommen sei, sei halt einfach Dschungel gewesen. Den habe er dann wirklich selbst eigentlich da alles aufgebaut. Mhm. Es klingt, als ob er die Zivilisation nach Afrika gebracht hätte.
Oh, heikel. Mhm.
Ja, und das führt dann eigentlich auch zu diesem Konflikt. Also das Pan-African Village, so schön diese Idee ist, Schlagzeilen macht sie vor allem wegen einem Landkonflikt. Mhm. Das Land, das diese Afroamerikaner dort nämlich bebauen, das war nicht leer. Da gibt es diverse Bauern, die sagen, sie hätten dort Mais und Maniok und Bananen angepflanzt.
Und wurden vertrieben, um dieses Village zu bauen.
Und wurden vertrieben. Also für die lokale Bevölkerung sind also die Afroamerikaner im Pan-African Village eigentlich nicht Pioniere, sondern sie wirken eher wie Siedler.
Mir bleibt so der Eindruck, dass diese Suche nach den Wurzeln in Ghana für die Afroamerikaner komplexer ist auf der einen Seite, als sie einst dachten, und aber gleichzeitig auch wie neue Probleme, neue Fragen aufkommen.
Ja, man muss sich ja vorstellen, die Afroamerikaner kommen nach Ghana, weil sie mit ihrer Heimat auf dem Papier, den USA, Mühe haben. Sie suchen mehr. Sie haben das Gefühl, da ist eine zweite Identität und das ist ihre afrikanische Identität. Und dann kommen sie nach Ghana und müssen erkennen, Afrikaner sind sie nicht. Und die Ghanaer erkennen das sehr schnell und sie geben es ihnen auch zu verstehen, dass sie etwas anderes sind für sie, nämlich Amerikaner. Und das dann zu akzeptieren, dass man eben das ist, was man vielleicht gar nicht so sehr sein wollte, das ist sehr schmerzhaft.
Michael, vielen Dank für deinen Besuch im Studio und du hast deine Reportage zusammen mit unserem Afrika-Korrespondent Samuel Misteli geschrieben. Wir verlinken den Artikel in den Shownotes. Vielen Dank für den Besuch.
Danke dir, Nadine.
Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.